Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Großbritannien hat keine klare Mehrheit, aber einen klaren Verlierer.
It is clear that the Labour government has lost its mandate to govern our country.
Labour habe kein Mandat mehr, sagt der Konservative David Cameron. Er hofft nun auf die Unterstützung der Liberaldemokraten. Wir berichten über die ungewöhnliche Ausgangslage in Westminster und schätzen ein. Außerdem, die europäischen Börsen verlieren erneut markant. Ein Krisengipfel der europäischen Regierungschefs in Brüssel sucht Antworten auf die Euro-Schwäche. Doch hat die Gemeinschaftswährung überhaupt noch eine Zukunft? Wir fragen nach. Und stämmige Oberarme, markante Stirn, volle Lippen, was den Neandertaler so attraktiv machte. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Bei der Parlamentswahl in Großbritannien hat keine Partei das absolute Mehr erreicht. Weder die bisherige Regierungspartei um Premierminister Gordon Brown noch die konservativen Tories. Die Tories haben die meisten Sitze erhalten. Nun geht es darum, welche der beiden Parteien mit der drittstärksten Kraft, den Liberaldemokraten, eine Koalition bilden kann. Premierminister Brown will den Tories bei diesen Gesprächen den Vortritt lassen. Sollten diese Gespräche keine Einigung bringen, sei er seinerseits zu Gesprächen bereit. Die Finanzmärkte sind weiter stark verunsichert. Am Nachmittag sind die Kurse an allen europäischen Börsen eingebrochen, um bis zu 5%. Die meisten Börsen schlossen über 3% tiefer als gestern. Grund für die Unruhe an den Börsen ist offenbar die Schuldenkrise in Griechenland. Marktteilnehmer haben Angst, dass sich das Problem auch auf andere Länder ausdehnen könnte. Und damit zu den Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.206 Punkten, minus 2,9%. Der Euro Stoxx 50 bei 2.500 Punkten, minus 4,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.459 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 41,04 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 10,86. Deutschland hat die finanzielle Hilfe für Griechenland abgesegnet. Nach dem Bundestag hat auch die kleine Parlamentskammer, der Bundesrat, dem Notkredit zugestimmt. Es geht dabei um 22 Milliarden Euro. Neben Deutschland haben auch Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Portugal und Spanien ihre Kredite endgültig bewilligt. Die Griechenland-Krise ist heute Abend auch Thema in Brüssel. Dort treffen sich Vertreter der Euro-Länder, um über Konsequenzen zu beraten. Spanien ist als eines der letzten Länder in der Eurozone aus der Rezession herausgekommen. Die Notenbank in Madrid teilte mit, die spanische Wirtschaft weise im ersten Quartal ein kleines Wachstum aus von 0,1%. Spaniens Wirtschaft war nach dem Platzen einer Immobilienblase 7 Monate in Folge geschrumpft. Die US-Behörden melden für den Monat April das stärkste Stellenplus seit 4 Jahren. 290.000 Arbeitsplätze seien geschaffen worden, 90.000 mehr als erwartet. Die meisten dieser Arbeitsplätze hätten private Unternehmen geschaffen. Experten begründen die positiven Zahlen damit, dass der wirtschaftliche Aufschwung in den USA immer stärker auf dem Arbeitsmarkt ankomme. Die Arbeitslosenquote liegt in den USA derzeit bei knapp 10%. In der Schweiz haben im April wieder mehr Personen eine Stelle gefunden als noch im März. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2 auf 4%. In absoluten Zahlen heißt das, im April wurden 7.500 Stellensuchende weniger gezählt als im Vormonat. Das melden die Bundesbehörden. Die Zürcher Hells Angels können nicht wegen organisierten Verbrechens angeklagt werden. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt hat in einer mehrjährigen Voruntersuchung nicht genügend Beweise sammeln können, damit es zu einer Anklage wegen organisierten Verbrechens reichen würde, wie die Behörde selbst mitteilt. Hingegen komme es zu einer Anklage gegen einzelne Mitglieder der Hells Angels. Es geht dabei um Raub, Erpressung, Drogendelikte und Prostitution. Die Ermittlungen waren schon 2003 aufgenommen worden. Dafür wurden unter anderem Telefonanschlüsse und E-Mail-Konten überwacht. Nicola Bido gibt seinen Posten als Filmchef beim Bundesamt für Kultur auf. Nach 4,5 Jahren habe sich Bido entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, teilt das Bundesamt mit. Bido war in der Filmbranche umstritten. Rolf Schmid, der Präsident des Filmproduzentenverbandes, sprach gegenüber der Nachrichtenagentur SDA von einem Scherbenhaufen, den Bido hinterlasse. Ab Anfang nächsten Jahres wird Bido Präsenz Schweiz leiten. Präsenz Schweiz gehört zum Außendepartement und ist für den Auftritt der Schweiz im Ausland verantwortlich. Für den UBS-Staatsvertrag mit den USA sieht es weiterhin nicht gut aus. Die Bundesratsparteien haben sich an den heutigen von Wattenwil-Gesprächen nicht darauf einigen können, den Vertrag in der Sommersession anzunehmen. Die SVP lehnt den Vertrag zur Herausgabe von UBS-Kundendaten weiterhin grundsätzlich ab. Und die SP sagt nur ja, wenn Bundesrat und Parlament bei der Boni-Frage strenge Regeln erlassen. Die beiden Mitteparteien schließlich, CVP und FDP, bleiben dabei. Sie wollen das Abkommen ohne Bedingung annehmen. Roger Federer hat beim ATP-Turnier von Estoril den Halbfinal erreicht. Er gewann gegen den Franzosen Arnaud Clément in 2 Sätzen. Im Halbfinal trifft Federer auf den Spanier Albert Montañez. Das Wetter morgen Samstag. Im Flachland ist es oft sonnig. In den Bergen und im Süden hat es Wolken. Tagsüber gibt es einige Regenschauer. Die Temperatur 16 bis 18 Grad. Am Sonntag scheint zeitweise die Sonne. Im Nachmittag ziehen im Westen und im Süden Regenwolken auf. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Großbritannien hat gewählt, aber noch nicht entschieden. Wir haben die Töne zum Ringen um Bündnisse in Westminster und die Einschätzung. Dann Krisentelefone und einbrechende Kurse. Was ist los an den Finanzmärkten? Ist der Euro am Ende? Darf man die Frage stellen? Muss man? Stimmen aus den Gängen des Europäischen Parlaments und der Appell des renommierten Volkswirtschaftlers Gustav Horn zum Auftakt des Europäischen Sondergipfels.
Man muss dringend und schnellstens an die Regulierung der Finanzmärkte gehen, damit manche Instrumente, die von der Spekulation genutzt werden können, ihnen aus der Hand geschlagen werden, sodass sie in Zukunft eben nicht mehr diesen Einfluss ausüben können, den sie derzeit noch ausüben.
Außerdem Schlappe für die Bundesanwaltschaft. Hells Angels sind keine Mafiosi. Couchepins Mann für die Filmförderung zieht weiter. Warum? Druck von rechts auf rechts, unterwegs auf Wahlkampftour mit Republikanern in Kentucky. Und vom Höhlenbären zum edlen Wilden, die erstaunliche Wandlung des Neandertalers. Der ehemalige Werbefachmann David Cameron hat die konservative Tory-Partei weichgespült und damit gerüstet fürs beste Wahlresultat seit langem. Doch das reicht nicht. Die Konservativen machten bei der Unterhauswahl zwar am meisten Stimmen, aber das gibt ihnen im britischen Majorsystem noch nicht genügend Sitze, um allein die Regierung bilden zu können. Es braucht nun Koalitionsverhandlungen. Das hat Großbritannien seit mehr als 30 Jahren nicht mehr erlebt. Und das Zünglein an der Waage spielen dabei die Liberaldemokraten. Joe Shelbert über die neue Ausgangslage.
Nick Clegg, der Leader der Liberaldemokraten, zeigte sich seiner neuen Rolle gewachsen. Er habe es schon im Wahlkampf gesagt, jene Partei, die am meisten Stimmen und Sitze mache, habe das Recht zu versuchen, entweder alleine zu regieren oder eine Koalition einzugehen.
Whichever party gets the most votes and the most seats has the first right to seek.
Also sei es jetzt an den Konservativen zu zeigen, ob sie fähig seien, eine Regierung zu bilden, die auch im Interesse des Landes handle.
To prove that it is capable of seeking to govern in the national interest.
Damit stimmte Nick Clegg noch keiner Zusammenarbeit mit den Konservativen zu. Er ließ auch durchblicken, was ein Preis für eine Zusammenarbeit, sei es mit den Konservativen, sei es mit Labour, sein könnte. Denn trotz Stimmenzuwachs verloren die Liberaldemokraten wegen des Majorsystems Mandate.
This election campaign has made it abundantly clear.
Diese Wahlen hätten es klar offenbart, das britische Wahlsystem sei am Ende. Es widerspiegle in keiner Weise mehr die Hoffnungen und Wünsche des britischen Volkes. Der Leader der Konservativen, David Cameron, versprach jedoch nichts in Sachen Wahlrechtsreform. Das politische System müsse reformiert werden und das beziehe sich auch auf das Wahlsystem, sagt er. Da hätten die Liberaldemokraten Ideen, aber auch die Konservativen. Aber man könne über alles reden, sagte Cameron weiter. Er mache den Liberaldemokraten daher ein Angebot zu Verhandlungen.
I want to make a big open and comprehensive offer.
Er mache ein großes, offenes Angebot. Es gäbe Übereinstimmungen im Programm und die Konservativen seien kompromissbereit. Das gäbe die Basis für eine starke Regierung. Premierminister und Labour-Chef Gordon Brown erklärte großmütig, er verstehe, wenn der Liberaldemokrat Nick Clegg zuerst mit David Cameron eine mögliche Koalition ausloten wolle. Er werde den beiden genügend Zeit geben.
I understand and completely respect the position of Mr. Clegg in stating that he wishes first to make contact.
Wenn dies jedoch zu nichts führe, so Brown weiter, sei er selbstverständlich zu Gesprächen mit den Liberaldemokraten bereit.
Then I would of course be prepared to discuss with Mr. Clegg.
Auch Brown ordnete jetzt schon Felder gemeinsamer Interessen, die Wirtschaftspolitik etwa und vor allem eine Änderung des Wahlsystems, die auch er für vordringlich halte.
The electorate has sent us a very strong message, which must be heard.
Die Wählerinnen und Wähler hätten eine klare Botschaft ausgesandt, ein faireres Wahlsystem sei zentral und er denke, dass das britische Volk in einer Abstimmung entscheiden solle, welches System es wolle.
The British people should be able to decide in a referendum what the system should be.
Noch bleiben fast 3 Wochen für Verhandlungen darüber, wie es in Großbritannien weitergeht. Doch am 25. Mai muss entschieden sein, denn dann hält die Queen die Thronrede und muss wissen, welches Programm von welcher Regierung sie verkündet.
Joe Shelbert berichtete. Sehr viele Stimmen für die Konservativen, aber zu wenige Sitze für eine klare Mehrheit. Martin Alliot, was ist da schiefgelaufen für den Gewinner David Cameron?
Es war, glaube ich, schon lange klar, dass David Cameron im Gegensatz zu Tony Blair 1997 vor diesem Urnengang keinen verbindlichen Pakt mit den Wählern geschlossen hatte. Die Zweifel an der Erfahrung des konservativen Teams, an ihrer Wirtschaftskompetenz blieben hartnäckig. Sonst hätte Cameron einen viel größeren Vorsprung haben müssen. Und ich glaube, da schlummert noch immer ein Verdacht, dass der gemäßigte, pflegeleichte Cameron, Sie haben es ja gesagt, der Werbefachmann Cameron, könnte doch nur eine Mogelpackung sein für eine unverändert unsoziale Elitepartei. Mit anderen Worten, zu viele Wähler trauen den Tories noch immer nicht über den Weg.
Während andererseits Brown die erwartete Quittung erhält für lange, allzu lange 13 Jahre Labour an der Macht?
Ja, das ist sicher so. Aber wenn Sie es einmal anders betrachten, Herr Scholkmann, eigentlich sind 39% der Sitze mitten in einer teilweise selbst geschürten Wirtschafts- und Budgetkrise gar nicht so schlecht. Ich hätte eine schlimmere Niederlage Labours erwartet. So hat Labour eigentlich im Vergleich zu 2005 nur 6 Stimmenprozente eingebüßt und Brown empfindet das eben auch als Auftrag.
Er, der nun sagt, er wolle zwar zuwarten, was die Koalitionsgespräche ergeben, der anderen beiden, aber ganz aufgeben will er offenbar nicht. Ist das sein Ernst?
Es ist erstaunlich, ich gebe es zu. Immerhin, Sie haben es gesagt, gibt es jetzt eine klare Reihenfolge. Also die Konservativen und die Liberalen dürfen anfangen. Aber es war seit der Schließung der Wahllokale gestern Nacht unüberhörbar, dass Labour beginnt oder begonnen hat, um die Liberalen zu werben. Brown versteht diesen Zusammenschluss als progressive Koalition. Andere würden es die Koalition der Verlierer nennen. Ich glaube, Brown ist nach wie vor überzeugt davon, nur er könne die britische Wirtschaft vor dem Kollaps retten. Mit anderen Worten, er glaubt seine eigene Propaganda.
Eine gewisse Ironie liegt ja bei den Liberaldemokraten nach diesem Wahlabend, die jetzt bei den Koalitionsverhandlungen das Zünglein an der Waage spielen, aber eigentlich ja Verlierer sind und viel weniger Sitze machen, als man ihnen voraussagte. Warum haben die Briten letztlich nicht doch diese dritte Kraft gewählt?
Das ist die große Überraschung dieses Resultats. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Bürger angesichts der Urne sich auf, ich nenne das Majorzmentalität, zurückbesonnen haben. Sie haben sich eigentlich die ganz vernünftige Überlegung gemacht. Ja, warum soll ich die Liberalen wählen mit dem wahrscheinlichen Ergebnis, dass es kein verbindliches Resultat gibt, keine absolute Mehrheit, damit die Liberalen entscheiden können, ob die Regierung unter den Tories oder Labour gebildet wird. Da fälle ich diese Entscheidung doch lieber gleich selber und wähle entweder Labour oder die Tories. Also das, glaube ich, hat zu diesem, man muss fast sagen, Kollaps der liberalen Stimmen gestern an der Urne geführt. Sie haben zwar ein Stimmenprozent zugelegt gegenüber vor 5 Jahren, aber wir hatten viel mehr erwartet.
Und dieses traditionelle Majorzsystem, eben diese Diskrepanz zwischen Sitzzahl und Wählerwillen, wird das jetzt ernsthaft diskutiert?
Ja, das ist mehr oder weniger der Knochen, um den die Parteien alle drei streiten. Gordon Brown hat ein Referendum über einen echten Proporz angeboten. Das wäre das Zückerlein, aber ich glaube, wir wissen schon, dass die Liberalen darauf nicht eingehen werden. Aber es ist ganz klar ein Thema geworden.
Bei den Koalitionsgesprächen, die jetzt anstehen, Cameron mit den Liberaldemokraten, gibt es da gemeinsames Terrain?
Ja, ich meine, Cameron hat heute Nachmittag eigentlich seine Bildungspolitik, seine CO2-Politik, seine Steuerpolitik bereits über Bord geworfen und darauf verzichtet. Aber wir wissen, dass beispielsweise in der Europapolitik, beispielsweise in der Verteidigungspolitik große Unterschiede bestehen. Der Knackpunkt wird das Wahlrecht sein. Ob die Konservativen bereit sind, den Proporz zu gewähren, ich glaube nicht, denn das wäre das Ende des bisherigen politischen Systems.
Und die ganzen Finanzen? Großbritannien ist in einer schweren Krise, eine neue Mannschaft. Was wird, kann die ändern?
Ich glaube, Browns Trotz wäre weg. Aber niemand hat in dieser Wahl ein Mandat erhalten zum Sparen. Jetzt rächt es sich, dass alle Parteien in diesem Wahlkampf den enormen Sparbedarf beschönigten. Ich glaube, das ist ein politisches Problem, das nach Ansicht auch vieler britischer Beobachter in einer baldigen Neuwahl münden wird.
Die Einschätzungen unseres Korrespondenten Martin Alliot. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist enorm angespannt durch die Sorge um Griechenland und die Angst, dass die Krise auf andere Länder übergreifen könnte. Und dann war da gestern auch noch dieser massive Taucher des Dow Jones Indexes. Zugeschaltet nun Evelyn Kobler von der DRS Wirtschaftsredaktion. Evelyn Kobler, was ist geschehen?
Ja, heute ist eigentlich nichts Neues geschehen. Die dominierende Sorge an der Börse, das ist immer noch, was Sie gesagt haben, die Sorge um Griechenland und dass die Schuldenkrise sich auf andere Länder ausweiten könnte. Dass es heute zu enorm großen Kursschwankungen an den Börsen gekommen ist, hier in Europa, aber auch in Asien und den USA, das zeigt, wie groß die Nervosität an der Börse ist im Aktienhandel. Da steckt halt der eine Händler den anderen wirklich an. Diese Nervosität ist ansteckend und das erklärt dann auch schon den sehr hektischen Handelsverlauf von heute.
Aber es gab doch auch gute Nachrichten, zum Beispiel vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Hat denn das keinen Einfluss?
Ja, die werden offenbar nicht gehört. Diese guten Nachrichten, die werden ausgeblendet. Das, was Sie erwähnt haben vom amerikanischen Arbeitsmarkt, da wurden ja 300.000 Stellen neu geschaffen im April, Rekord seit 4 Jahren, viel mehr als man erwartet hätte, das alles eigentlich positiv. Aber diese Nachrichten werden ausgeblendet. Die Anleger hören höchstens, dass gleichzeitig auch die Arbeitslosenquote ein bisschen angestiegen ist in den USA. Und das ist ein sehr typisches Verhalten in so hektischen Phasen an der Börse. Die Händler, die Anleger sind zwar gierig nach Nachrichten, aber letztlich hören sie dann, weil sie eben so verunsichert sind, doch nur die schlechten.
Hektische Phase, sagen Sie. Es gab offenbar sogar Krisentelefone zwischen der Europäischen Zentralbank und der amerikanischen Notenbank heute.
Ja, und es soll auch Krisentelefone zwischen der Europäischen Zentralbank und einzelnen Geschäftsbanken gegeben haben. Solche Kontakte gibt es immer. Wenn die Situation angespannt ist wie jetzt, werden diese Kontakte natürlich intensiviert. Ziel ist schlicht und einfach, man will vorbereitet sein, wenn sich zum Beispiel die Banken untereinander kein Geld mehr leihen, also wieder eine Vertrauenskrise auf dem Interbankenmarkt käme, dann wollen die Zentralbanken rechtzeitig zur Stelle sein. Oder wenn zum Beispiel unter den Banken, sagen wir Euros oder Dollars, also bestimmte Währungen knapp würden, auch dann würden sich die Notenbanken gegenseitig mit Devisen aushelfen. Das sind also eigentlich Vorsichtsmaßnahmen der Zentralbanken, die da offensichtlich jetzt intensiviert wurden. Und das ist ja aber zu begrüßen eigentlich.
Einschätzungen von Evelyn Kobler von der DRS-Wirtschaftsredaktion. Der Euro wird in alledem immer schwächer. Das hat die Länder der Euro-Gemeinschaft inzwischen in Alarmzustand versetzt. Die große Sorge ist, dass die Krise nach Griechenland auch Portugal, Spanien oder sogar Italien und Irland erfasst. Um das zu verhindern und den Euro bestenfalls zu stärken, treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute Abend zu einem Sondergipfel in Brüssel. Ob aber die Stärkung des Euros gelingen kann oder nicht, wird von Ökonomen ganz unterschiedlich eingeschätzt. Markus Mucklin.
Den Euro in der jetzigen Form gebe es nicht mehr lange, ist UBS-Chefökonom Andreas Höfert überzeugt.
Ich sehe den Euro in seiner jetzigen Form in Gefahr. Mein Gefühl ist, dass wenn wir den Euro in 10 Jahren antreffen werden, dann wird er anders aussehen.
Der Kreis der Euro-Länder werde sich verkleinern, denn, so vermutet Andreas Höfert, Griechenland und andere Länder dürften bald wenig Lust haben, beim Euro dabei zu sein. Zu hart sei das Regime, das Griechenland im Namen der Euro-Stabilität aufgezwungen werde und bald auch anderen schwachen Ländern wie Portugal oder Spanien drohen könnte.
Die Opfer, die diese Länder bringen müssen, um im Euro drin zu bleiben, die werden vermutlich irgendwann von der Bevölkerung dort hinterfragt werden.
Auch Gustav Horn vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie in Düsseldorf sieht die Eurozone in akuter Gefahr.
Die Eurozone ist politisch sehr gefährdet. Wir fahren jetzt durch sehr unruhiges Gewässer.
Selbst der 110 Milliarden Euro schwere Notkredit für Griechenland vermochte die Lage nicht zu beruhigen. Der Eurokurs ist seit seiner Ankündigung weiter gefallen. Dass die Unsicherheit anhält, überrasche nicht.
Was man Griechenland zumutet, das heißt, dass die griechische Wirtschaft in eine tiefe Depression fallen wird. Und das will weder die Bevölkerung dort ertragen, noch ist es ökonomisch sinnvoll. Und das irritiert die Märkte natürlich zutiefst.
Es fehlt noch immer der Glaube, dass Griechenland aus der Krise findet. Europa müsse deshalb mehr tun. Es müsse nun vor allem die Spekulation bekämpfen und insbesondere klarmachen, dass es eine übergreifende Krise auf Portugal oder Spanien nicht toleriere. Europa habe durchaus noch eine Chance, den Euroraum zu stabilisieren, meint der deutsche Makroökonom Gustav Horn.
Wenn man jetzt entschlossen und geschlossen vorgeht seitens der EU, dann wird es gelingen, denn die Spekulanten werden keinen langen Atem haben. Teilweise werden sie sich das Geld für ihre Geschäfte auch geliehen haben und müssen Zinsen zahlen. Und irgendwann wird ihnen die Luft ausgehen. Man muss deutlich machen, dass man weiteres tun wird, sollten sich die Märkte nicht beruhigen. Und man muss dringend und schnellstens an die Regulierung der Finanzmärkte gehen, damit manche Instrumente, die von der Spekulation genutzt werden können, ihnen aus der Hand geschlagen werden, sodass sie in Zukunft eben nicht mehr diesen Einfluss ausüben können, den sie derzeit noch ausüben.
Doch selbst wenn sich die Lage auf den Finanzmärkten beruhigt, das längerfristige Überleben des Euroraums wäre damit noch nicht gesichert. Die EU müsse darüber hinaus ihr Instrumentarium schärfen. Sie müsse eingreifen, bevor die Haushaltsdefizite wie im Falle Griechenlands völlig außer Kontrolle geraten. Sie müsse auch einen neuen Hilfsmechanismus für Euro-Länder schaffen, die in Zahlungsnot geraten. Die EU hat zwar üppig ausgestattete Fonds für die ärmeren Nicht-Euro-Länder wie Ungarn oder Rumänien, sie verfügt aber über keine vergleichbaren Mittel, um Euro-Ländern über eine Finanzkrise hinwegzuhelfen. Auch der UBS-Chefökonom Andreas Höfer zieht hier Mängel in der Konstruktion des Euroraumes und meint,
die kann man korrigieren, wenn man das Ganze fiskalisch besser integriert, sozial besser integriert.
Wenn also Europa über mehr Mittel verfügte, um wirtschaftlich ausgleichend zu wirken zwischen starken und schwachen EU-Staaten. Nur glaubt der UBS-Chefökonom nicht, dass der politische Wille dazu vorhanden sei.
Helmut Kohl hat mal gesagt, am Anfang des Euros im Prinzip, es wäre der erste Schritt für eine deutlich größere Integration noch Europas. Der Euro ist jetzt 10 Jahre alt, wir haben keine weiteren Integrationsschritte Europas gesehen. Und jetzt stellt sich heraus, dass dieser erste Schritt, der war bei weitem nicht genug, wenn man auch eine stabile Währungsunion haben will.
Was noch nicht ist, kann aber noch werden. Das hofft jedenfalls Gustav Horn.
Man kann ja aus Krisen lernen.
Es wäre nicht das erste Mal. Immerhin hat die EU schon aus vielen schwierigen Situationen einen Ausweg gefunden.
Hat der Euro noch eine Zukunft? Ein Beitrag von Markus Mucklin. Dieselbe Frage hat Urs Bruderer den EU-Parlamentariern in Brüssel gestellt und dabei erstaunlich viel Einigkeit gehört.
Der Euro war ein Erfolg und wird einer bleiben. Das sagen hier fast alle, von links bis rechts, von Nord bis Süd. Die portugiesische Konservative Regina Bastos. Der gemeinsame Währungsraum sei zum Vorteil Portugals wie zum Vorteil Deutschlands. Ganz ähnlich der grüne Sven Giegold.
Für Europa insgesamt war der Euro sicher ein richtiger Schritt. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand aussteigt, noch dass jemand rausgeschmissen wird. Ich halte das für machistische Spielereien, dieses Reinen im Euro, raus aus dem Euro.
Oder der liberale Wolf Klintz.
Sollten die Märkte tatsächlich versuchen, gegen den Euro zu spekulieren, glaube ich nicht, dass sie Erfolg haben werden. Ich glaube, dass sich am Ende des Tages der Euro als stabile Währung erweisen wird und auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird in der Weltwirtschaft.
Doch aus der Krise muss man Lehren ziehen. Auch da herrscht Einigkeit.
Le question de la coordination des politiques économiques et fiscaux, c'est une page en blanc.
Die Übersetzung der Worte der Portugiesin kann man beinahe ihren deutschen Kollegen überlassen.
Diese Krise ist noch lange nicht vorbei und dieses Fenster muss genutzt werden, um eben diese fehlenden wirtschaftspolitischen Kooperationsmaßnahmen der EU auch durchzusetzen.
Es ist auch sehr deutlich geworden, dass eine einheitliche Währung sehr schwer erfolgreich ist, wenn man nicht auch bei der Wirtschafts- und Fiskalpolitik an einem Strang zieht.
Wobei der Liberale den Fokus auf die Fiskalpolitik legt.
Wir können nicht einfach alles so belassen, wie es ist. Also es muss eine gewisse Disziplin wieder einkehren.
Und das heißt für ihn eine Verschärfung des Stabilitätspakts. Notorische Defizitsünder sollen tatsächlich finanziell gebüßt werden. Man soll ihnen EU-Subventionen streichen, eine Möglichkeit, von der bisher nie Gebrauch gemacht wurde. Der grüne Giegold gibt dem Liberalen zum Teil recht, nämlich:
Bisher ist der Stabilitätspakt da unklar, wenn die Wirtschaft gut läuft, dass dann auch effektiv die Defizite und die Verschuldungen zurückgeführt werden. In der Hinsicht braucht es eine Verschärfung. Richtig war, dass, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dass man dann auch in der Lage sein muss, lockerer sozusagen damit umzugehen. Wir brauchen also einen echten antizyklischen Stabilitätspakt.
Bei den wirtschaftspolitischen Reformen gehen die Ideen aber auseinander. Der Grüne wünscht sich einen Pakt, der nicht nur Defizitländer bestraft, sondern auch Überschussländer wie Deutschland. Auch ihnen möchte er die EU-Subventionen aus den sogenannten Strukturfonds streichen.
Einem Land, was dauerhaft im Defizit ist, müsste man irgendwann über die Beschränkung der Zahlungen von Strukturfonds reden. Bei den Ländern, die dauerhaft im Überschuss sind, könnte man im Grunde die gleiche Sanktion anwenden, weil auch die erhalten Strukturfondsmittel, oder alternativ ein Teil des Überschusses wird eben dann in der europäischen Kasse einbehalten und kann dann für Investitionen verwendet werden.
Anders der Liberale.
Ich würde nie so weit gehen zu sagen, Deutschland muss à tout prix jetzt seine Überschüsse abbauen, weil das würde einen kranken Griechen oder einen schwächelnden Portugiesen und Spanier deswegen nicht gesünder machen.
Aber auch er sieht den Geburtsfehler des Euro in der fehlenden Koordination der Wirtschaftspolitik. Über diese Voraussetzung für einen funktionierenden Währungsraum habe man sich in Europa hinweggesetzt.
Da hat man eben gewissermaßen das Pferd von hinten aufgezäumt. Man hat die Währung und die Geldpolitik vergemeinschaftet, ohne bei der Wirtschafts- und Finanz- und Haushaltspolitik enger zu verzahnen. Und das stellt sich jetzt eben als sehr schwierig heraus. Und es muss geändert werden.
Einigkeit also wenigstens in den Grundsätzen im EU-Parlament. Bei den Staatschefs der EU-Länder, im Europäischen Rat also, war man sich bisher nicht so nahe gekommen. Deutschland hat bisher blockiert.
Und ob das so bleibt, ob Deutschland sich weiterhin gegen mehr wirtschaftliche Koordination stemmt, erfahren wir bald. Darüber diskutieren die Staatschefs der Euro-Länder am Sondergipfel heute Abend in Brüssel. Das war ein Beitrag von Urs Bruderer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weitere Themen: Rücktritt des obersten Schweizer Filmbeamten, auf Ahnenforschung im Neandertal und auf Wahlkampftour rechts und ganz rechts in Kentucky. Zunächst aber Hell's Angels. Es war eine der größten Polizeiaktionen in der Schweizer Kriminalgeschichte. 300 Polizisten verhafteten im April 2004 in Zürich 14 Mitglieder der Hell's Angels. Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft war happig: organisierte Kriminalität. Bei den Lederjacken soll es sich also um eine mafiöse Vereinigung handeln. Heute, 6 Jahre später, hat der eidgenössische Untersuchungsrichter die Voruntersuchung abgeschlossen und vom Vorwurf der organisierten Kriminalität ist gar nichts übrig geblieben. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Das Vorgehen der Bundesanwaltschaft war massiv. Wohnungen wurden verwanzt, Telefone angezapft, Kameras heimlich in Büros installiert, Autos mit GPS-Sendern versehen. 8000 Stunden Ton- und Videomaterial sammelten die Ermittler. Das Ganze mit dem Ziel, den Hells Angels nachzuweisen, sie seien eine kriminelle Vereinigung. Heute aber lässt der eidgenössische Untersuchungsrichter in einer schriftlichen Mitteilung verlauten, die Verdachtslage in Sachen organisierte Kriminalität sei, Zitat, ungenügend. Mit anderen Worten, vom Hauptvorwurf bleibt nichts mehr übrig. Zufrieden auf diese Mitteilung reagiert Valentin Landmann, der Anwalt der Hells Angels.
Es bestätigt unser schon immer vorgebrachtes Statement, die Hells Angels sind keine kriminelle Vereinigung. Und wenn ein Einzelner etwas macht, dann eben muss er dafür gerade stehen.
Aus dem Schneider sind die Höllenengel aber nicht. Unter anderem wegen Förderung der Prostitution, Drogendelikten und Sachbeschädigung werden sich einzelne Mitglieder wohl trotzdem vor dem Richter verantworten müssen. Keine Kavaliersdelikte. Aber im Rotlichtmilieu, dort, wo die Hells Angels verkehren, sind das wohl eher Alltagsdelikte und kleinere Fälle, für die kaum 300 Polizisten und ein jahrelanger Untersuchungsaufwand nötig gewesen wäre. Der eidgenössische Untersuchungsrichter hat das 700-seitige Dossier im Fall nun wieder der Bundesanwaltschaft übergeben. Diese teilt ebenfalls schriftlich mit, sie werde die Akten studieren. Danach wird entschieden, ob die Hells Angels wegen den übrig gebliebenen Delikten angeklagt werden sollen. Auf eines müssen die Höllenengel weiterhin verzichten. Ihre beschlagnahmten Motorräder bleiben konfisziert.
Er war in der Filmbranche heftigst umstritten. Jetzt nimmt Nicolas Bidot, der Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, den Hut und wird Leiter der Bundesagentur Präsenz Schweiz im Generalsekretariat des Außendepartements. Ist das ein klassischer Fall von Wegbeförderung? Die Opposition in der Filmbranche jedenfalls wird nach dieser Rücktrittsankündigung wohl ruhiger werden, woran Innenminister Didier Burkhalter durchaus gelegen sein dürfte. Filmredaktor Michael Sennhauser.
Nicolas Bidot war der Mann der Stunde, als ihn der damalige Kulturminister Pascal Couchepin im Herbst 2005 zum Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur machte. Couchepin hat Nicolas Bidot aus den diplomatischen Diensten des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten EDA geholt, um der Bundesfilmförderung eine neue Stimme und ein neues Gesicht zu geben. Marc Werlin, Bidots Vorgänger, hatte mit viel Diplomatie und Verhandlungsgeschick 10 Jahre durchgehalten und der stets unter Verteilkämpfen leidenden Filmbranche einen relativen Burgfrieden verschafft. Bidots erklärtes Ziel war es, dem Schweizer Film zu mehr Publikum und mehr öffentlichem Ansehen zu verhelfen. Dazu wollte er mehr Geld in weniger Filme investieren. Einzelne zugkräftige Kassenschlager, sogenannte Lokomotiven, sollten die berüchtigte Gießkanne bei der Bundesfilmförderung ablösen. Mit seinen gezielten medialen Auftritten, oft gemeinsam mit Innenminister Pascal Couchepin, ist es Bidot sehr schnell gelungen, dem Schweizer Film die Aufmerksamkeit der Medien zu sichern. Das erwies sich allerdings als Boomerang, als die erhofften Großerfolge ausblieben. Denn Bidots Kritiker, insbesondere die Autorenfilmer, haben seine Methoden kopiert und ihrerseits die filmpolitische Diskussion öfter direkt über die Medien geführt. Noch letzten Sommer hat sich der scheidende Kulturminister Pascal Couchepin noch einmal schützend hinter bzw. vor seinen Filmchef gestellt und eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Sektion Film abschmettern lassen. Nun hat aber Pascal Couchepins Nachfolger, Bundesrat Didier Burkhalter, schon bei seinem Amtsantritt klargemacht, dass ihn andere Baustellen im Departement des Innern, etwa die Krankenkassen, stärker beschäftigen würden. Mit der nun angekündigten Rückkehr Bidots ins eidgenössische Departement des Äußeren dürfte vorerst Ruhe einkehren in die Diskussion um die Filmförderung, wenn auch eine trügerische. Denn Bidot bleibt noch bis Ende Jahr im Amt, muss aber keine Rücktrittsforderungen mehr fürchten. Und der Kampf um seine Nachfolge wird die Filmbranche zusätzlich beschäftigen.
Ein Hinweis. Von Kairo nach Kapstadt. Unter diesem Titel reist das Echo der Zeit gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen von Nord nach Süd durch den ganzen Kontinent Afrika. Aus Anlass der Fußballweltmeisterschaft, die in einem guten Monat in Südafrika startet. Wir machen an 5 Stationen Halt, um genauer hinzuschauen. Zunächst am Nil, dem längsten Fluss der Welt. Vom Nilwasser leben Abermillionen Menschen in den 10 Nil-Anrainerstaaten. Seit 10 Jahren suchen die Nilstaaten die drohenden Wasserkonflikte durch Zusammenarbeit zu verringern. Doch das Bevölkerungswachstum macht dies zusehends schwieriger. Wegen der Länder am Niloberlauf sei die Wassermenge, die der Nil in Ägypten führe, zurückgegangen, sagt der ägyptische Regierungsvertreter Ahmed Shahad. Deshalb habe Ägypten mit diesen Ländern ein Problem. Der Nil, er steht am Anfang der Reise von Kairo nach Kapstadt, heute Abend im Schweizer Fernsehen SF1 um 21 Uhr und morgen im Echo der Zeit von 18 Uhr auf DRS1 und 19 Uhr auf DRS2. Seit gestern wissen wir, der Neandertaler ist ein Teil von uns. Ein internationales Forscherteam hat das Erbgut verglichen und festgestellt, dass wir zwischen 1-4% Gene des Neandertalers haben. Es sei das Ergebnis von Schäferstündchen von Menschen und Neandertalen vor mehr als 50.000 Jahren, sagen die Forscher. Wer aber ist dieser neue Urahn eigentlich? Henning Hubert besuchte ihn.
Markante Stirn, breite Nase, pausbäckig und mit vollen Lippen. So die wissenschaftlich fundierte Gesichtsrekonstruktion des Neandertalers. Seit 1877 liegt er im Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Gefunden wurde er 1856 in einer kleinen Höhle bei Mettmann. Er ist nicht nur der erste, sondern dank seiner 15 gut erhaltenen Knochen und der Schädeldecke auch der besterforschte Urmensch überhaupt. Der Archäologe Ralf Schmitz vom LVR Landesmuseum Bonn kennt dessen letzte Wohnadresse vor 42.000 Jahren sehr gut, von Grabungsarbeiten.
Dieser Mann lebte im Neandertal, das war eine wilde Felsenschlucht östlich von Düsseldorf und es war eine eiszeitliche Umgebung, in der er lebte, mit Zeitgenossen wie Mammut, Höhlenbär, wollhaarigem Nashorn. Er hat viele dieser Tiere auch gejagt, meist aber die kleineren Tiere.
Erlegt hat er diese Tiere mit circa 2,5 Meter langen hölzernen Speeren. Ein gefährliches Leben mit vielen Verletzungen und Knochenbrüchen. Auch der linke Arm des namengebenden Neandertalers war zersplittert und verkümmerte. Dafür trainierte das Bonner Exemplar seinen rechten Arm umso stärker. Ein Segen für die Forschung. Das LVR-Landesmuseum Bonn erlaubte 1996, aus dem starken und komplett erhaltenen Oberarm eine Probe für Erbgutuntersuchungen zu entnehmen. Ralf Schmitz hat diesen 30 cm langen bräunlichen Knochen fest in seiner rechten Hand. Zum Schutz trägt er Latexhandschuhe.
Man sieht auch die Muskelansatzstellen auf dem Knochen sehr deutlich. Das war ein sehr, sehr kräftiger Mann mit starker Muskulatur. Der hätte einen heutigen Leichtathleten locker unterm Arm verhungern lassen.
Die aus dem Bonner Oberarm gewonnene Probe lieferte die erste Urmenschen-Gensequenz überhaupt. Mit dem heute nicht mehr haltbaren Ergebnis, dass der Neandertaler kein direkter Verwandter von uns heutigen Menschen sei. Diese schon verfestigte Lehrmeinung gilt nun nicht mehr. Der Neandertaler war doch unser Vorfahr. Einzige Begründung für den jetzt nachgewiesenen Anteil von bis zu 4% Neandertaler Erbgut in unserem Genpool? Sex zwischen Homo sapiens sapiens und Homo sapiens neandertalensis. Der vermutete Ort des Rendezvous und des Kindersegens vor 80.000 Jahren? Das Gebiet von Israel und Palästina. Ralf Schmitz.
Die anatomisch modernen Menschen, die im Nahen Osten lebten und die Neandertaler, werden nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Aber es ist auch heute so auf der Erde, dass ein Mann und eine Frau nicht die gleiche Sprache sprechen müssen, um zueinander zu finden. Da laufen andere Mechanismen ab. Damals mit Sicherheit auch schon.
Was eine Homo sapiens Frau an einem Neandertaler hat anziehend finden können? Ralf Schmitz zögert nicht lange.
Die markanten Gesichtszüge sicherlich, aber auch einfach, dass er ein kräftiger, starker Mann war. Denn ein kräftiger, starker Mann ist auch zugleich ein guter Versorger für potenzielle Kinder.
Die Bonner Rekonstruktion des Neandertalers erscheint sehr menschlich und sympathisch. Das passt zum rasanten Imagewechsel der 1856 gefundenen Schädelknochen. Galt der Neandertaler einst als Höhlenbär, Wanderarbeiter oder kaukasischer Kretin, stieg er heute vom entfernten Vetter zu unserem direkten Vorfahr und Bruder auf.
Henning Hubert über den Neandertaler in uns. Dieser Mai ist in den Vereinigten Staaten ein Mai der Revolte von rechts. Die sogenannte Tea Party-Bewegung versucht, mit konservativen Kandidaten die republikanischen Vorwahlen zu beeinflussen oder die Kandidaten des republikanischen Parteiestablishments sogar auszustechen. Peter Vögeli hat unter anderem in Kentucky einen Blick auf die Primaries geworfen, die Vorwahlen zur Auswahl der republikanischen Kandidaten.
Home Sunday, when the church bells start ringing.
Wenn der Mond aufgeht über Kentucky, über der roten Erde und dem satten Grün, über den Briefkästen, die ordentlich wie Hühner auf der Stange die Straße säumen und sogar korrekte Schatten werfen, wenn die weißen Pferdekoppeln in der Abendsonne leuchten, wirkt die Gegend um Campbellsville wie ein verwunschenes Idyll. Durch dieses Idyll, ziemlich genau im geografischen Herzen Kentuckys, tourt Rand Paul, ein Augenarzt ohne politische Erfahrung. Aber einer, der gute Chancen hat, fast aus dem politischen Nichts die republikanische Nomination für einen Senatssitz zu gewinnen, der im November neu zu besetzen ist. Rand Paul ist ein Gründungsmitglied der sogenannten konservativen Tea Party-Bewegung, die seit einem Jahr der Regierung Obama, aber auch dem republikanischen Establishment das Leben schwer macht. In Arizona wird Senator John McCain beispielsweise von rechts bedrängt. In Utah, einem der konservativsten Staaten, wird der langjährige Senator Bob Bennett als zu wenig konservativ kritisiert und könnte morgen Samstag die Vorwahl für die republikanische Nomination verlieren. Im bundespolitisch so wichtigen Florida hat sich der Kandidat der Tea Party in einem beispiellosen Höheflug die republikanische Nomination quasi schon jetzt gesichert. Und eine ähnliche Überraschung ist auch in Kentucky am 18. Mai möglich, wo Rand Paul mit etwa 15 Prozentpunkten vor dem Kandidaten des republikanischen Establishments führt. In der Apparel Company in Campbellsville erhält Rand Paul einen freundlichen Empfang.
I'm running for Jim Bunning's seat.
Etwa 200 Frauen produzieren hier unter anderem täglich 22.000 T-Shirts für die Krieger in Afghanistan und Irak, weil Waschen in dieser Region zu aufwendig sei, heißt es. Rund $12 die Stunde machen sie. Oft haben sie und ihre Männer mehrere Jobs, um sich über Wasser zu halten. Trotzdem kommt Rand Paul mit seiner Botschaft des Sparens gut an. Vom 800 Milliarden Dollar Konjunkturprogramm der Regierung Obama habe sie praktisch nichts gespürt, sagt Arbeiterin Linda. Die geringe Steuerentlastung sei durch höhere Preise bald aufgefressen worden. Und Martha fragt:
I don't know what's the best. Is it really helping? Has it put anybody to work? This is what we need. We need jobs.
Hat uns das Konjunkturprogramm Jobs gebracht oder werden die Kosten bloß unsere Kinder und Kindeskinder belasten? Erstaunlich, zumindest für Europäer, dass einer wie Rand Paul, der in Krisenzeiten weniger Staat propagiert, Erfolg hat. Aber auch Lenny Cox, dessen Firma Inneneinrichtungen produziert, wird für Rand Paul stimmen, obwohl er im vergangenen Jahr einen Umsatzeinbruch von sage und schreibe 60% verbuchen und die Hälfte der Belegschaft entlassen musste, rund 400 bis 500 Arbeitnehmer.
We went from 100 million a year in sales to about 40 and we have cut employees 400-500.
Präsident Obamas Konjunkturprogramm, das Wiedereinstellungen mit Prämien belohnt, habe ihm lediglich etwa $75.000 gebracht, nicht genug bei einem Umsatz von 100 Millionen.
I think overall 75,000 is a total we've received so far from stimulus. And when you're doing 100 million a year, it helps, but not a lot.
So wie die Menschen in Campbellsville denken zwei Drittel der Amerikaner, die laut Pew Research Center der Ansicht sind, das Konjunkturprogramm der Regierung habe keine Jobs gebracht. Die Apparatschiks der Parteimaschinerie liebten ihn nicht, denn er sei für Amtszeitbegrenzung der Politiker, für eine Rückkehr der Truppen aus Irak und Afghanistan. Er wolle das System aufmischen, sagt Rand Paul, und das kommt gut an.
The machine and the apparatus of the establishment doesn't want me because they're afraid I'll shake the system up. I'm for term limits, I'm for bringing them home. I think we should end the earmarks. I mean, I'm for really reforming the system.
Paul stellt die Notenbank, die in der Krise mit Billionen interveniert hat, grundlegend in Frage. Sie habe mit ihrer jahrelangen Tiefzinspolitik den Unternehmen ein falsches Zeichen gesandt, sagt er zu Lenny Cox, und der nickt.
I don't blame businessmen for making wrong decisions. I blame the Federal Reserve for giving you a bad signal.
Früher hätten die USA Güter produziert und ausgeführt, heute exportiere Amerika nur noch Schulden. Das Land zahle 380 Milliarden Dollar an Schuldzinsen, mehr als für alle Straßen des gesamten Landes.
You know, we pay more in interest on our debt than we do for all the roads.
Rand Paul ist zwar ein politischer Nobody, aber nicht unbekannt, weil der Sohn von Ron Paul, der als Präsidentschaftskandidat 2008 und heute sogar mehr denn je eine Kultfigur der Konservativen war und ist, aber als Präsident absolut unwählbar bleibt. Als sogenannt Libertärer kämpft er für möglichst wenig staatliche Regulierung bis hin zum Recht auf Abtreibung und ist gegen jegliches internationale Engagement der USA. Er verkörpert den amerikanischen Urschrei nach totaler individueller Selbstbestimmung, ist aber zu extrem für die breite christliche Mehrheit. Rand Paul gibt sich moderater als sein Vater, wirkt wie ein Fiskalkonservativer, der leicht unter dem Dach der Republikaner Platz fände. Aber steht er für mehr Aufsicht der Notenbank oder gar für ihre Abschaffung? Ganz klar wird das nicht. Und das sind entscheidende Fragen. Verändern die Tea Party-Aktivisten die Republikaner oder werden sie letztlich in der Grand Old Party aufgehen? Das macht die republikanischen Vorwahlen so wichtig. Denn werden die Republikaner zu extrem, sind sie unwählbar für die grosse Mehrheit der Amerikaner. Und die Tea Party-Bewegung hat auch den Ruch des Rassismus und Extremismus. Heile Welt oder verwunschenes Idyll, Segen oder Fluch, wenn der Mond aufgeht über Kentucky und gleichzeitig das Abendrot auf den gelben Raps fällt, stellt sich diese Frage auch politisch für die Republikaner bei der Einschätzung der Tea Party, dieser Bewegung auf der rechten Flanke der Republikaner.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Roger Brändlin. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.